Mein Bett ist pures Chaos. Die Bettwäsche ist rot. Die Decke wölbt sich zu Bergen und zu Tälern, dazwischen dunkle Schluchten. Eine rote Landschaft. Der Mars vielleicht? Ich hebe das Kopfkissen vom Boden auf. Warum soll man sein Bett machen? Damit es folgsam darauf wartet, dass man es während der Albträume der nächsten Nacht wieder zerwühlt? Sein Bett ist gemacht, ordentlich gedrittelt, glatt wie ein zugefrorener roter See. Das Kissen ist aufgeschüttelt, damit sich die Daunen darin gleichmäßig verteilen wie Soldaten bei der Parade. Schlafen auf Befehl. Kompanie, einschlafen. Sir, yes, Sir. Seit 2 Wochen schläft er in der Pension. Viel hat er nicht mitgenommen, aber er ist nicht wiedergekommen, um etwas Vergessenes abzuholen. Wahrscheinlich hat er monatelang eine geheime Checkliste für seinen Fluchtplan vorbereitet. Müsli in Schlafanzughose verstecken, check. Whisky in Eisteeflasche füllen, check. 12 Jahre waren wir ein Paar. Wir haben uns nicht laut gestritten. Leidenschaftliche Diskussionen gab's nur über unwichtige Dinge. Ob wirklich Parmesan in den Gnocchi-Teig gehört oder ob die Stimme von Sophie Reuss jugendlich klingt oder verlebt. Ein schönes Haus hatten wir gebaut aus unserer Verliebtheit. Und dann haben wir das Haus in 2 Monaten eingerissen. Und ob wir schreien konnten, Weingläser vom Tisch wischen, und Handys an die Wand werfen konnten wir auch. Es fing immer auf die gleiche Art an. Schweigend saßen wir im Wohnzimmer. Einer von uns versuchte, die Stille zu verscheuchen und begann mit harmlosem Smalltalk. Minuten später klatschten wir uns die Wut ins Gesicht und feierten unseren Hass auf den anderen. Türen knallten, jeder kochte für sich weiter. Ich habe schon wieder meine Tabletten vergessen. Anpassungsstörungen, meinte der Psychiater. Auf der Schachtel steht aber Antidepressiva. Ich nehme sie nicht, weil ich keine Hilfe will. Weil ich keine Hilfe verdient habe. Ich habe keine Tabletten verdient und nicht einmal die Depression. Aber heute drücke ich eine Kapsel aus dem Blister. Heute ist mir nicht schlecht nach dem Aufwachen und die Kopfschmerzen halten sich in Grenzen. Ich sollte etwas frühstücken, denke ich mir. Langsam die Normalität wieder einkehren lassen, meinte der Psychiater. Ich röste eine Scheibe Dinkelbrot in Toaster und brate mir Spiegeleier. Dazu trinke ich Kaffee. Ich finde, das klingt beispielhaft normal. Dann esse ich brav auf, damit es morgen schönes Wetter gibt. Wider Erwarten bleibt die Kaffee-Eier-Teig-Mansche in meinem Bauch. Ich muss hier raus. Alles ist voller Erinnerungen hier. Das halte ich nicht aus. Alles, was uns gemeinsam gehört hat, klagt mich an. Jedes Bild an der Wand, die Bücher im Regal, die Flecken im Teppich, die Risse im Putz, die zerlaufenen Kerzen, die Falten im Couchbezug. Alles schreit mich an, dass ich alleine nicht genüge. Einfach Alltagsbeschäftigungen nachgehen, meint der Psychiater. Also mache ich auch das. Nachdem ich schon ein gehorsames Spiegeleiermädchen bin, wie wär's denn mit Wäsche waschen? Das klingt sehr normal. Ich trage den übervollen Wäschekorb in den Keller und bin stolz auf mich. Waschen, das kann nicht schaden. Waschen ist gesund. Vielleicht könnte ich mich ja selber waschen. Ein sauberes Gesicht auf meinen Kopf malen und darauf ein zauberhaftes Lächeln pinseln. Eine kleine, aber feine Porzellanpuppe könnte ich sein. Da fällt mir der Saurierpulli in die Hände. Ich sehe meinen Sohn vor mir. Ich sehe, wie wir im Kaufhaus stehen und er hüpft und ruft, kann ich den Saurierpulli haben? Bitte, bitte, bitte. Vor uns im Stapel ein graues Sweatshirt, darauf ein Cartoon-T-Rex mit winzigen Ärmchen, der einen Teddybären in der Hand hält. Ob der Saurier mehrmaliges Waschen überlebt, weiß ich nicht, sage ich zu ihm. Das macht nichts, aber er liebt den Saurier, sagt er. Der Saurier ist sein Freund und ich soll mir keine Sorgen machen. Der ist nicht böse und macht ihm keine schlechten Träume, denn das ist ein lieber Saurier, der hat ja sogar einen Teddy. Du liebst den Saurier? Frage ich nach. Ich liebe, liebe, liebe den Saurier, bestätigt er. Na dann, meine ich, und hab den Rest des Tages einen glücklichen Fünfjährigen in unserem Haus. Ich schaue immer noch auf den Saurierpulli. Meine Finger sind eiskalt. Meine Lunge ist mit Glassplittern gefüllt. Ich drücke ihn an mich, als bräuchte er Trost. Ich krieche zurück in mein ungemachtes Bett. Im Pulli wartet der Geruch meines Sohnes auf mich. Meines Babys. Meine Tränen färben den Sweatshirtstoff dunkelgrau. Macht nichts, ich bin sowieso nicht mehr hier. Ich bin bei meinem Sohn. Ich halte ihn in den Armen. Eine Mutter hält ihren Sohn in den Armen. Das ist eigentlich normal, Herr Psychiater. Und nicht Spiegeleier oder Wäsche waschen. Mein Sohn war er. Und nur mein Sohn. Mir hat er gehört, mir alleine. Er gehörte nicht Gott oder dem Universum, sondern nur mir. Ich habe ihn im Bauch rumgetragen, ich habe ihn geboren, ich habe ihn gestillt, ich war das, niemand anderes. Keiner hat ein Recht auf meinen Sohn, keiner darf ihn mir wegnehmen. Das ist nicht normal, verdammt, gar nicht normal. Ich habe ihm die Windeln gewechselt, Pflaster aufs Knie geklebt und die Nase geputzt, ich, nicht Gott. Auch nicht der Krebs. Ich habe ganz Deutschland nach Spezialisten abgesucht und die Klinik gefunden. Ich habe ihm stündlich seine Medikamente gegeben. Ich war da, als er starb. Ich habe ihn angelächelt und habe gelogen. Alles ist gut, Mami ist ja da. Ich habe ihn beerdigt. Ich. Was habe ich noch falsch gemacht? Als ich wieder aufwache, pfeifen draußen die Vögel. Obwohl es eiskalt ist. Es zieht. Ich schließe das Schlafzimmerfenster. Da sehe ich in der Auffahrt meinen Mann. Umständlich hieft er einen Topf mit einer Sonnenblume aus dem Auto. Er weiß, dass ich Schnittblumen nicht mag. Sie schauen lebendig aus, sind aber schon tot. Wie lange ich ihn nicht mehr gesehen habe. Wie ein Fremder ist er. Wie einer der anonymen Lieferanten, die wacker ihre Päckchen hier ablegen. Seine Haare sind noch vom Schlaf zerdrückt. Er ist unrasiert. Mein attraktiver Sonnenblumenlieferant. So habe ich ihn beim ersten Mal auch studiert, vor 12 Jahren. So habe ich ihn kennengelernt und so habe ich ihn geheiratet. Es war ein schönes Leben. Bevor unser Sohn gekommen ist, ein sehr schönes, als er bei uns war. Mit diesem Mann, der da unten steht, sich nicht bewegt und so zerbrechlich wirkt, eine Skulptur aus Eis. Ich öffne die Tür, bevor er klingeln kann. Da ist er. Da bin ich. Wir trauen uns nicht, etwas zu sagen. So hat es immer angefangen. Mit Schweigen. Ich habe immer noch den Saurierpulli in der Hand. Er sieht ihn. Tränen sammeln sich in seinen Augen und laufen ihm die Wangen hinab und immer noch reden wir nichts. Dann flüstert er. Er sagt, ich schaff das nicht alleine. Ich nehme ihn in die Arme. Nun ist es an mir zu flüstern. Ich schaff das auch nicht ohne dich. Wir drücken uns, als hätte es die 2 Wochen nicht gegeben. Und nicht den Krebs und nicht den Tod und die Hölle danach. Wir denken, Aber vielleicht schaffen wir es doch zu zweit. Vielleicht. Wir können das schaffen.
I wonder what you'd say if I told you that I'd wait for you, and every passing day would you give it time like I give mine? Oh, if you didn't stay, I would wait anyway, 'cause anything, anything for another run with you. No, I don't understand why anything, anything could make it not be true. No, I would do anything to be with you, to be with you. Oh God, I dread to know that after everything it's only me who isn't letting go. I saw you holding on, but for just how long? Oh, if you didn't stay, I would wait anyway. Anything, anything for another run with you. No, I don't understand why anything, anything could make it not be true. Oh, I would do anything to be with you, to be with you. Anything, anything would make it not be true. No.